Gute Geschichten sind die halbe Miete. Das Leben im Gemeindebau. Der Wiener Wohnen Podcast. Mit Markus Egger.
Hallo und herzlich willkommen aus Floridsdorf. Heute bin ich im Karl-Seitz-Hof. Ich stehe direkt vor der Karl-Seitz-Büste. Auf der Büste steht Bürgermeister Karl Seitz, geboren 1869 bis 1950. Und vor der Büste steht der Herr Alexander Spritzendorfer, seines Zeichens Ex-Politiker und Buchautor, und hat eine Karl-Seitz-Biografie geschrieben. Vielen Dank fürs Kommen heute.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich wieder mal hier sein darf.
Ja, es freut mich auch sehr. Ihre Biografie trägt den Namen
Karl Seitz, Bürgermeister des Roten Wien. Aber da möchte ich gleich dazu sagen, dass es vielleicht dem Buchinhalt fast ein bisschen Unrecht tut, weil natürlich ist das die wichtigste Funktion, die der Karl Seitz bekleidet hat. Und hier in Wien geht man und steht man praktisch auch überall auf den Schultern und auf den Errungenschaften dieser Epoche. Aber er war ja sehr viel mehr als nur Bürgermeister von Wien. Er war der erste österreichische Staatspräsident. Und ich habe versucht, auch ein Buch zu schreiben, das ich selber gerne gelesen hätte. Also es ist ein bisschen eine Tour de force durch die österreichische Geschichte von der Monarchie bis zur Zweiten Republik anhand des Lebens von Karl Seitz.
Was mich sehr interessiert, ich glaube, Sie haben es sehr lang dran geschrieben, so an die 15 Jahre, wenn ich das richtig recherchiert habe. Woher kommt Ihre Liebe oder das Interesse für Karl Seitz?
Also es stimmt, ich habe circa 2008 mit meinen Recherchen begonnen, habe natürlich jetzt nicht 15 Jahre lang dran geschrieben, da gab es auch viele Pausen, beruflich bedingt, interessensbedingt, aber also seit 2008 verfolgt mich dieses Thema. Und was mich fasziniert hat, ist die Tatsache, dass man hier auf eine Persönlichkeit der Ersten Republik stößt, mit dem viele ganz wenig verbinden. Also ich war immer wieder überrascht, wie knapp Antworten auf die Frage, wer war Karl Seitz, auch bei erfahrenen, gestandenen Sozialdemokratinnen oder überhaupt Historiker wissen natürlich Bescheid, ausgefallen sind. Und in Verbindung mit meinen Recherchen, eben Staatspräsident, Nachfolger von Viktor Adler als Vorsitzender der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, erster sozialdemokratischer Abgeordneter im Niederösterreichischen Landtag, der Bürgermeister des Roten Wien, dieser größten sozialdemokratisch regierten Stadt der Welt, und praktisch ein Experimentierlabor für eine neue Gesellschaft. Dass man den so überhaupt nicht kennt, das hat mich immer mehr zu faszinieren begonnen und hat mein Interesse an dieser Persönlichkeit geweckt.
Könnte man doch sagen, er ist der Vater der Gemeindebauten?
Das wäre vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, weil da muss man auf jeden Fall den
Breitmann
auch erwähnen, der von 1919 bis 1923 Bürgermeister von Wien war und der sehr viel auf den Weg gebracht hat, was unter der Bürgermeisterschaft von Karl Seitz übernommen wurde. Die wichtigsten Stadträte, Hugo Breitner, Otto Glöckl, die waren alle schon vor Seitz Stadträte in Wien, bevor Seitz Bürgermeister wurde. Aber, und diesen Credit muss man dem Karl geben, er hat sich da sehr zurückgenommen und hat seinen Stadträten, seinen Experten den Rücken freigehalten hat und diese Experten hat machen lassen. Und es gibt ein schönes Zitat, wo er sagt, er hat selber gar nicht so viel dazu beigetragen, sondern er hat nur ermöglicht, seinen Stadträten ihre Visionen und Projekte umzusetzen.
Das heißt, er hat seinen Experten den Nährboden gegeben, um auch, wie man hier sieht, riesige Gemeindebauten auch zu bauen.
Absolut, absolut. Und ich meine, diese Wohnbauaktivität in der Ersten Republik nach dem Ersten Weltkrieg mit Inflation, mit wirtschaftlich unglaublich schwierigen Rahmenbedingungen so auf die Beine zu stellen, das ist schon eine enorme Leistung. Und da muss man noch einmal auch den Hugo Breitner als Finanzstadtrat erwähnen, der das mit einer reichen Steuer ermöglicht hat. Also Wien und Niederösterreich sind ja durch die Verfassung von Kelsen 1920 getrennt worden als zwei getrennte Bundesländer. Auch das hat Seitz gemeinsam mit dem niederösterreichischen Landeshauptmann Albert Sewert damals ausgehandelt und hatte damit auch Steuerhoheit, konnte also Kommunalsteuern einheben. Und das hat der Breitner mit Bürgermeister Karl Seitz relativ schnell gemacht und sie haben halt wirklich eine klassische Reichensteuer eingeführt. Und wenn wir heute lesen, er baut aus den Mitteln der Wiener Wohnbausteuer, dann ist das genau diese Reichensteuer von Hugo Breitner, die diese Wohnbauten, aber auch Investitionen im Gesundheitsbereich, gegen die Wiener Krankheit, die Tuberkulose, gegen die Kindersterblichkeit überhaupt erst ermöglicht hat und den finanziellen Rahmen dafür geschaffen hat.
Und wissen Sie, das hat ja früher Gartenstadt Jedelsee geheißen, bevor es in Karl-Seitz-Hof umbenannt wurde. War er auch hier vor Ort?
Natürlich, er hat hier den Grundstein gelegt und er hat den Karl-Seitz-Hof, der damals Gartenstadt Jedelsee hieß, auch eingeweiht. Es gibt auch Fotos, wo die ihn bei der Grundsteinlegung hier zeigen.
Und war das ungefähr hier, wo die Büste steht? Nein, das war wahrscheinlich ein bisschen woanders.
Naja, ich würde mal sagen, traditionell hat man wahrscheinlich den Grundstein immer am Nordosten eines Objektes gelegt. Also ich bezweifle ein wenig, dass die Grundsteinlegung genau hier stattgefunden hat. Aber ganz genau, muss ich gestehen, weiß ich das gar nicht.
Und wenn Sie da jetzt so raufschauen zu Karl Seitz, zu der Büste, was kommt Ihnen da als erstes in den Sinn? Ich meine, Sie waren schon öfter wahrscheinlich hier, aber hat er wirklich so ausgesehen?
Ja, das ist eine gut getroffene Büste, die hat Augustinus Ambrosi kurz vor seinem Ableben im Januar 1950 gemacht und fertiggestellt. Ambrosi, ein durchaus renommierter Bildhauer, der, auch das ist eine spannende Geschichte, der wollte eigentlich Musiker werden, hat Geigenunterricht beim Pablo de Sarasate, bei einem Wundergeiger, bekommen und wurde dann aber durch eine Krankheit, hat er sein Gehör eingebüßt und verloren und hat sozusagen seine künstlerische Energie dann von der Musik in die Bildhauerei gesteckt und es gibt unzählige Büsten von Augustinus Ambrosi und eine davon steht heute hier und mich freut das, weil es ist einer der wenigen Orte, die so intensiv an den Karl Seitz erinnern. Es gibt in ganz Wien keine Postadresse, wo man an eine Adresse Karl Seitz Straße, was auch immer, schreibt. Auch das hier ist nur eine Verkehrsflächenbenennung und ich würde mir sehr wünschen, dass wir ein bisschen mehr Gelegenheit haben, uns an diesen Mann zu erinnern.
Was wäre für Sie cool oder wo Sie sagen, ein Karl-Seitz-Platz, eine Karl-Seitz-Straße, ein Weg oder ein öffentlicher Platz wird nach ihm benannt?
Absolut. Also ich war schon einmal ein großer Unterstützer der Umbenennung des Dr. Karl-Lueger-Rings in Universitätsring, weil dort steht auch eine Karl-Seitz-Statue gegenüber vom Burgtheater im Rathauspark. Und Seitz, der ja seine politische Laufbahn als Volksschullehrer begonnen hat und sich in dieser Zeit auch schon feste Konflikte mit dem Bürgermeister Karl Lueger, der keine Sozialdemokraten als Lehrer in der Stadt haben wollte, geliefert hat. Da habe ich sozusagen als Seitz
Jünger,
ja, das darf man schon sagen, immer ein bisschen darunter gelitten, dass die Statue vom Seitz am Karl-Lueger-Ring steht. Und so gesehen war mir diese Umbenennung schon einmal sehr sympathisch und habe das sehr unterstützt. Aber es fehlt nach wie vor eine Straßenbenennung, Platzbenennung und es fehlt auch noch eine Gedenktafel an seinem langjährigen Wohnort in der Rathausstraße 13 im ersten Bezirk.
Was mich noch interessieren würde, jetzt ein bisschen abseits vom, natürlich war er ein Politiker, aber wie war der Mensch Karl Seitz? Ich glaube, seine Mutter ist ja relativ früh gestorben und er ist dann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nach St. Pölten gekommen, oder?
Nein, es war der Vater, der Vater relativ früh gestorben ist. Ja, also wo man hier hinschaut, man findet so unglaublich bewegende, spannende Geschichten und Schicksale und auch die Geschichte vom Vater von Karl Seitz ist eine interessante, weil der hat es durchaus zu einigem Wohlstand gebracht und hat im Zuge der Wiener Weltausstellung von 1873 gab es eine große Immobilienblase. Eigentlich ganz ähnlich wie 2008.
Die ist dann geplatzt?
Die ist dann geplatzt. Es ist die Cholera ausgebrochen während der Eröffnung der Wiener Weltausstellung und die Besucherzahlen sind natürlich in den Keller gerasselt im Vergleich zu den Erwartungen und diese große Blase ist geplatzt und viele, die viele eben auch kleine Investoren, wie auch der Vater von Carl Zeiss, haben ihr ganzes Vermögen verloren. Und wenige Jahre später ist der Karl Borromeus Zeiss, der Vater von ihm, auch verstorben. Und die Mutter musste dann die Kinder in ein Waisenhaus geben.
Wie viele Geschwister hat er gehabt oder wie viele Kinder waren es insgesamt?
Insgesamt waren es 7 Kinder. Eines ist, glaube ich, sehr früh gestorben. Also es war doch eine kinderreiche Familie.
Das heißt, die Mutter hat sich dann, die finanzielle Lage hat sich es nicht leisten können, die Kinder eben durchzufüttern, wie man so schön sagt, und hat sie dann in ein Waisenhaus gegeben und der Karl Zeiss ist nach St. Pölten gekommen?
Naja, also ganz so schnell ging es noch nicht, aber der Zeiss kam einmal ins Waisenhaus in die Galileigasse. Dort gibt es übrigens...
Im 9. Bezirk.
Im 9. Bezirk, also praktisch gleich bei seinem Geburtshaus, gegenüber seines Geburtshauses, mehr oder weniger. Dort gibt es seit einigen Jahren auch eine Gedenktafel. Und er ist als junger Schüler schon durch seine Redebegabung aufgefallen und durfte dann bei einer größeren Zeremonie die Schülerinnen vertreten und für die Schülerinnen eine Grußbotschaft überbringen und ist dort einem liberalen Gemeinderat aufgefallen, dem Wilhelm Becher, der ihm ein Stipendium ermöglicht hat, um die Lehrerausbildung in St. Pölten zu machen. Zeiss wollte eigentlich Arzt werden, möglicherweise nach dem Vorbild von Viktor Adler, aber das war ihm mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten nicht gegeben und der Becher hat ihn dann getröstet und gesagt, schau, ein Lehrer ist sozusagen ein Arzt für die Seele und du kannst halt Lehrer werden. Ja, und dann war er im Lehrerseminar in St. Pölten.
Ich würde sagen, schauen wir mal ein paar Schritte weiter von der Büste in den Karl-Seitz-Hof hinein. Da sind schöne Blumen auch, viele Bäume, grün. Das hätte ihm hier gefallen. Also erinnert es noch ein bisschen an die Gartenstadt. Wahrscheinlich nicht so viele Blumen wie früher, aber doch auch sehr grün.
Ja, es gab ja eine ziemliche Auseinandersetzung sozusagen, wie Wohnungsbau zu erfolgen hat. Das Gegenbeispiel ist zum Beispiel London, wo man halt unglaublich viele einzelne Häuseln gebaut hat. Wir kennen das alle, diese Siedlungen, auch diese Backsteinsiedlungen. Wien ist ja einen anderen Weg gegangen und hat diese großen Wohnhausanlagen geplant und gebaut.
Ist das, wie Sie früher gesagt haben, vorher vor ein paar Minuten, dieses Versuchslabor, was dann eigentlich die ganze Welt, die Augen der ganzen Welt auf Wien gerichtet hat?
Schon, das ist sicher Teil davon. Aber da darf man sicher auch die ganzen Errungenschaften im Schulsystem von Otto Klöckl beziehungsweise auch in der Bekämpfung von Krankheiten, Gesundheitssystem, Stichwort Tuberkulose, Wien war das größte, hatte die größte Radiumanlage, Krebsforschung, also das waren lauter eigentlich Riesenprojekte, wo man sich fragt, wie wurde das finanziert und wie haben sie die überhaupt getraut, so groß zu denken?
Auch wenn man da jetzt durchgeht, ich meine, das sieht man in Wien auch selten, oder? So einen riesigen Durchgang, so einen Rundbogen, ist auch selbst in Gemeindebauten selten, finde ich.
Na, sie haben sich da schon viel angetan und das wirklich wunderschön gemacht. Und es waren auch die besten Architekten, die das hier gebaut haben. Hier, die Gartenstadt Jedlesee, ist vom Hubert Gessner geplant und gebaut. Auch eine sehr interessante Persönlichkeit. Hubert Gessner hat viel gebaut in Wien, unter anderem eben hier diesen beeindruckenden, riesigen Gemeindebau.
Sie haben es vorher eh schon ein bisschen angesprochen, aber was war Ihr allererster Kontakt, Karl Zeiss, für Sie?
Mein erster Kontakt war über den 4. März 1933, also der Tag der Zerschlagung der Demokratie, was uns immer als Selbstauflösung des österreichischen Parlaments erzählt wurde. Und ich habe mich irgendwann einfach zu interessieren begonnen, was ist da wirklich passiert? Was hat zu dieser Auflösung des Parlaments und zur Zerschlagung der Demokratie geführt und wer hat sich da eigentlich dagegen zur Wehr gesetzt? Und vor allem bei der letzteren Frage bin ich immer wieder auf den Landeshauptmann von Wien gestoßen, Karl Zeiss, als Bürgermeister, der sämtliche Verordnungen der Dollfuss-Regierung beim Verfassungsgerichtshof eingeklagt und beanstandet hat. Und vermutlich hätte er damit auch Recht bekommen, weswegen ja dann auch der Verfassungsgerichtshof von Dollfuss durch einen Trick des findigen Juristen Robert Hecht ausgeschalten wurde.
Das heißt eigentlich, die Demokratie abgeschafft wurde?
Absolut, das kann man so sagen. Also die Gunst der Stunde beim Schopf gepackt und gesagt, es gibt keine Regierungskrise, sondern das ist eine Krise des Parlaments. Die Regierung hat damit nichts zu tun. Bundespräsident Miklas hat bei dieser Sache leider, muss man sagen, auch in einer Art und Weise mitgespielt, dass die Regierung Dollfuß ihr Handlungsspielraum bekommen hat. Und ja, über das bin ich auf den Wiener Bürgermeister gestoßen und das hat mich einfach immer mehr interessiert und ich habe da immer mehr Zeit in die Recherche gesteckt und hatte dann auch so eine Phase, wo ich mir gedacht habe, ich muss jetzt irgendwelche schwarzen Flecken in dieser Vita finden. Der war sicher, ich weiß nicht, Antisemit oder hat dann den Anschluss an Deutschland.
Aber da muss ich nochmal nachhaken. Wie trotzdem auch, selbst wenn man das sieht, okay, der war Bürgermeister und Landeshauptmann von Wien und hat sich da dagegen gesträubt, gegen die politischen Strömungen, die da an der Macht waren. Wieso hat er sie so in den Bann gezogen? Ist das, sie sind ja selber, ich glaube, sie kommen auch aus ein bisschen aus der musikalischen Schiene und waren selber auch Politiker, aber das war ja noch fast davor oder wie kommt man von der Musik oder von der Politik so in das Geschichtliche rein? Das ist das, was mich auch ein bisschen interessiert, von der menschlichen Ebene.
Also mich hat Geschichte hat mich immer interessiert und ich habe schon immer große Freude daran gehabt, unterschiedliche Dinge zu tun. Und ja, Musikproduktion, Musikmanagement war sozusagen mein erstes Leben. Mein politisches Engagement für die Grünen war mein zweites Leben. Und jetzt als sozusagen älterer Herr, der ich jetzt auch schon bin, ist vielleicht das Studium der Geschichte mein drittes Leben oder auch die Imkerei oder viele anderen Sachen.
Darf ich nur nachhaken, weil ich selber sehr musikinteressiert bin. Was haben Sie da gearbeitet als Musikproduzent oder Manager ganz früher?
Naja, ich habe 1984 so circa mein eigenes Schallplattenlabel namens Spray Records gegründet. Und wir haben zum Beispiel die erste CD mit Grissemann Stermann, damals noch als Salon
Helga. Das schönste Ding der Welt, war das das?
Nein,
war das jetzt später?
Das Salon Helga veröffentlicht. Wir haben die erste Mix-CD mit Gruder und Dorfmeister Anfang der 90er Jahre veröffentlicht.
Also doch einige sehr bekannte Dinge.
Ja, also Spray war damals auch ein durchaus erfolgreiches Label. Eben in den 90er Jahren war Wien, das ist vielleicht sogar eine Parallele zu unserer ganzen Carl Seitz-Geschichte.
Der Mittelpunkt dieser elektronischen Musik, wer war da noch? Cihan und Kamian oder wie die alle geheißen haben. Und
Cihan und Kamian.
Cihan und Kamian, ja, falsch ausgesprochen.
Bevor sie sich als Cihan und Kamian, oder bevor sie als Cihan und Kamian erfolgreich wurden, haben sie sich MC Sultan genannt und haben auf Spray Records ihre Platte veröffentlicht.
War ich ganz gut.
Absolut, ja.
Es hat auch ein Attentat auf Carl Seitz gegeben.
Ja, das ist richtig.
Von einem Schauspieler oder ehemaligen Schauspieler?
Ja, der Richard Strebinger, ein arbeitsloser Schauspieler, hat anlässlich der Eröffnung des Winterpalastes, und zwar hat ein norwegischer Skispringer, hat ihm am Gelände des Nordwestbahnhofs...
Ist auch unvorstellbar, ich habe das gelesen, eine eigene Indoor-Halle in Wien, wo man Skifahren kann und rodeln.
Absolut, also es sind wirklich Projekte, die faszinierend sind.
Ja.
Also eine
Denke ich mal, das wäre heute noch cool eigentlich, wenn es das geben wird.
Ja, eine Skisprungschanze, eine Rodelbahn und eine große Rampe, wo man Skifahren konnte. Und das wurde im 1927 eingeweiht und im Anschluss, und der Carl Seitz war natürlich als Bürgermeister, war er vor Ort. Da gibt's auch ein schönes Foto von Seitz mit dem Dagfinn Carlsen und seiner Frau, die diese Halle betrieben haben. Und wie der Seitz dann diese Eröffnung verlässt, steigt er in sein Auto und sein Chauffeur, der Czerny, will ihn wieder Richtung Rathaus zurückbringen und dem wegfahrenden Auto läuft der Attentäter nach und feuert, ich glaube, 4 oder 6 Schüsse auf das Fahrzeug. Und wie durch ein Wunder ist der Seitz aber unverletzt geblieben. Der Strebinger hatte auch eine gewisse Nähe zur rechten politischen
Szene. Also zu Nationalsozialisten?
Ja, das kann man schon so sagen. Aber der Seitz war da relativ stoisch und ist am Abend dann gleich wieder in der Oper aufgetaucht, wo er beklatscht wurde, dass er das
wäre heute auch unvorstellbar, oder? Dass man sagt, okay, ein Attentat auf einen Bürgermeister oder Landeshauptmann, dass der dann gleich am Abend wieder irgendwo hingeht.
Naja, der Seitz ist ins Rathaus gefahren, hat eine Pressekonferenz gegeben, wo er gesagt hat, es ist alles in Ordnung, mir ist nichts passiert, und ist in die Oper gegangen. Und am nächsten Tag kam ihn dann auch zum Beispiel der Michael Heinisch, der damals amtierender Bundespräsident war, persönlich besucht und zum gut überstandenen Attentat gratuliert, dass ihm nichts passiert ist.
Und es ist ja leider so, oder vielleicht gehen wir noch ein bisschen herum, ja. Was mich auch immer sehr interessiert, er hat ja viele politische Gegner auch gehabt, natürlich, weil die Zeit dann mit, wie die Nationalsozialisten aufgekommen sind. Er ist öfter auch inhaftiert worden. Können Sie da vielleicht was drüber erzählen? Und da haben Sie auch super Zitate von ihm eigentlich gebracht in einem Interview.
Ja, na, er ist eigentlich bei jeder Gelegenheit verhaftet worden. Das erste Mal am 12. Februar 1934, wo man ihn als amtierenden Bürgermeister aus dem Rathaus getragen hat in der Nacht beim Einmarsch der Nationalsozialisten.
Also das heißt, das waren die Austrofaschisten?
Die Austrofaschisten, also das war sozusagen
unter Dollfuss.
Die Regierung Dollfuss am 12. Februar 1934, also am Tag des Ausbruchs des österreichischen Bürgerkriegs, man kann das so sagen, wurde auch der Wiener Bürgermeister festgesetzt. Es wurden ja alle Sozialdemokraten ihrer Funktionen enthoben. Und er kam in die Liesel, in die Elisabeth-Promenade, Rosauer-Kaserne. Viele sind dann ja auch nach Wöllersdorf gekommen. Also das Schicksal von zum Beispiel Otto Klöckl ist ein sehr berührendes.
Was mit Otto Klöckl als Bildung, das war der Bildungsstadtschulrat.
Stadtschulrat.
Da gibt es auch eine Schule noch in Wien, wo meine Mutter unterrichtet hat, in der Feitinger Gasse, Otto Klöckl-Schule im 13.
Es gibt einige Otto Klöckl-Schulen in Österreich. Also an den Otto Klöckl erinnern wahrscheinlich mehr Bauten als an den Karl Seitz.
Da wären wir wieder ihrem Anliegen, dass mehr Plätze oder mal ein Platz oder eine Gasse nach Karl Seitz benannt wird. Und er ist ja dann auch von den Nazis inhaftiert worden.
Genau, also 12. März 1938, da hat man ihm noch ein paar Tage Zeit gelassen, aber Ende März, Anfang April ist dann ein SS-Offizier beim ehemaligen Bürgermeister oder beim Bürgermeister erschienen und gesagt, sind Sie der ehemalige Oberbürgermeister von Wien, Dr. Karl Seitz? Und der Seitz leugnet das und sagt, das können Sie doch nicht leugnen, Sie sind doch Dr. Karl Seitz, der ehemalige Oberbürgermeister von Wien. Sagt dann in dem einen Satz, den Sie da gerade gesagt haben, sind nicht weniger als drei Fehler. Erstens gibt's in Österreich nur einen Bürgermeister, den Oberbürgermeister habt ihr in Deutschland, wir in Österreich haben nur, begnügen uns mit dem Bürgermeister. Zweitens bin ich kein Doktor, sondern ich bin ein normaler Volksschullehrer. Und drittens, ihr größter Fehler, ich bin nicht der gewesene Wiener Bürgermeister, sondern ich bin der demokratisch legitimierte, gewählte Bürgermeister und einen anderen gibt es nicht. Da ist natürlich ein bisschen der Lehrerseits durchgekommen, aber gut gebrüllt, und es ist eine schöne Anekdote, die schon auch, glaube ich, ein bisschen verdeutlicht, dass wir es hier mit einem Mann mit Rückgrat zu tun haben.
Das ist mir beim Lesen aufgefallen und auch jetzt im Gespräch mit Ihnen, dass, also wenn man ein Attentat hat und dann gleich wieder sich präsentiert oder so, das ist ein Mann, der zu seinen Worten und Werten gestanden ist.
Und das ist vielleicht auch ein Charakteristikum an Seitz, der sich selber sehr zurückgenommen hat. Also ein wirklicher Teamplayer war. Es gibt ein berührendes Zitat, das er nach seiner Rückkehr aus dem KZ Ravensbrück in einem BBC-Interview gesagt hat. Da hat er gesagt, wenn man mich schon nicht auslöschen konnte, so musste man doch trachten, mich hier in Vergessenheit geraten zu lassen. Und wie ich das erste Mal gelesen habe, hat mir das wirklich sehr berührt. Und das
war das so transkribiert, das Interview, oder wie,
ja,
haben Sie das?
Ja, ich glaube, es ist aus einer Zeitung. Also ich habe das Interview nicht im Originalton gehört, gefunden. Möglicherweise taucht das irgendwann noch einmal auf.
Vielleicht gibt es irgendein BBC-Archiv.
Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Möglicherweise ist es in London auszugraben.
Das heißt, der nächste Urlaub nach England?
Nein. Sag mal so, es gibt nach dieser Biografie immer noch Platz rund um Seitz, auch noch Neues auszugraben und zu finden. Es ist nicht bis ins Letzte ausgelotet. Ah ja, da, genau, wenn man mich schon nicht auslöschen konnte, so musste man doch trachten, mich hier in Vergessenheit geraten zu lassen. Und meine Mission ist es, so ein bisschen gegen dieses Vergessen anzuschreiben.
Und wann war das erste Mal die Idee da, dass Sie gesagt haben, okay, ich schreibe jetzt eine Biografie?
Eigentlich mit Beginn meiner Recherche 2008. Also 2009 wäre der Seitz wäre der 150. Geburtstag von Carl Zeitz gewesen. Und ich kann mich erinnern, das war ein erster Termin, zu dem ich mir gedacht habe, da wäre es doch schön, was fertig zu haben. Heuer gibt es ja auch ein wichtiges Jubiläum. Am 13. November jährt sich das 100. Mal seine Angelobung als Wiener Bürgermeister. Also am 13. November 1923 ist er als Wiener Bürgermeister angelobt worden.
Und war es dann schwierig, einen Verlag zu finden, oder haben Sie schon gewusst, oder bei der Recherche, Sie haben, glaube ich, auch Leute kennengelernt oder Archivare oder Historiker, und die Sie dann ermutigt haben, das weiterzuführen, oder ist das dann wieder so ein Stein, der dann ins Rollen kommt und man kriegt immer mehr und tigert sich immer mehr rein? Ist das so?
Eine Mischung aus all dem. Also zum einen haben mir wirklich befreundete Historiker und Carl Zeitz-Experten, namentlich der Harald Gröller, immer sehr zugeredet und mich sehr ermutigt, das abzuschließen. Ich war da ein bisschen zurückhaltender, oder auch mein größter Kritiker meiner eigenen Schreibkunst oder Schriften, und habe ehrlich gesagt auch immer so ein bisschen gewartet, dass einer der renommierten großen Historiker mit einer umfangreichen Carl Zeitz-Biografie anlässlich irgendeines Jubiläums aufschlägt.
Kein Radkolb eingesprungen.
Ja, Wolfgang Madertaner, Oliver Radkolb, die ich alle sehr schätze. Und es ist aber nichts passiert, und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, es muss jemand machen, dann mache ich es halt selber. Und der Verlag hat sich durch eine glückliche Fügung gefunden, und ich bin sehr glücklich, dass ich mit dem Falter Verlag einen wirklich tollen Partner hier habe.
Und es gibt ja auch ein Vorwort vom Bundespräsidenten und vom Wiener Bürgermeister. Das sind jetzt auch nicht irgendwelche Leute. Das ist auch eigentlich sehr cool eigentlich.
Absolut cool, aber auch passend. Nachdem der Carl Zeitz der erste österreichische Staatspräsident war, war er sozusagen auch ein Vorgänger vom amtierenden Alexander Van der Bellen, und natürlich der Wiener Bürgermeister ist sowieso klar. Da hängt ja auch das Ölbild von Carl Zeitz und von den anderen Wiener Bürgermeistern im Stadtsenatssaal. Also der Michael Ludwig ist Historiker, kennt sich hervorragend aus, ist geradezu ein Zeitz-Experte. Und das war naheliegend, dass ich diese zwei Persönlichkeiten frage, ob sie ein Vorwort zu der Biografie beisteuern wollen.
Und Carl Zeitz ist ja dann auch, glaube ich, eingesperrt worden, war in Berlin, in Moabit, im Gefängnis, und war dann auch im KZ und so. Und in Stockholm war er dann auch, oder?
Das war dann schon nach dem Krieg, ja.
Wir waren. Und da sind dann viele Sozialdemokraten eigentlich gar nicht nach Österreich zurückgeholt worden, oder?
Naja, vor allem die jüdischen Migranten, Flüchtlinge, was die Rückkehr von ehemaligen, der intellektuellen, sozialdemokratischen Führungs...
War ja Kreisky dann auch dabei.
Kreisky war auch dabei, also ich glaube überhaupt erst 1950 aus Schweden wieder zurückgekommen. Betrifft auch den Hugo Breitner. Also es gab viele... in der Ersten Republik wichtige jüdische Sozialdemokratinnen, die fliehen mussten und wo die Anstrengungen, sie zurückzuholen, nicht vorhanden waren. Also im Gegenteil, man hat sich davor gefürchtet, dass die ihre Berufe, ihre Wohnungen wieder wollen, und hat das begründet mit, naja, dann flammt wieder Antisemitismus auf. Kein großes Ruhmesblatt auch für den Adolf Scherf oder den damaligen Innenminister Oskar Helmer.
Die Frage ist, also was mich noch interessiert hätte, glauben Sie, oder ist das eine Art Hypothese, wenn jetzt Carl Zeitz vielleicht ein paar Jahre früher nach Österreich zurückgekommen wäre, dass vielleicht auch seine politische zweite Karriere möglich gewesen wäre?
Davon bin ich fest überzeugt. Also es ging ja gar nicht um Jahre, es ging um Monate. Es hat sich hier im April 1945 dann die neue österreichische Regierung zu bilden begonnen. Mit dem Karl Renner und vielen anderen Wiener Bürgermeister wurde der Theodor Körner. Und der Zeitz wäre sicherlich gerne wieder Wiener Bürgermeister geworden. Aber er ist einfach zu spät gekommen, nachdem er erst im Juni 1945 aus Plaue zurückgekehrt ist, waren alle Ämter vergeben. Er wurde zwar auch wieder Parteivorsitzender, aber auch das nicht lange. Im Dezember 1945 hat er dieses Amt zugunsten von Adolf Scherf dann zurückgelegt.
Und wissen Sie, war er dann noch irgendwie involviert oder hat er im Hintergrund beratende Tätigkeiten gehabt oder hat er sich dann irgendwann gänzlich zurückgezogen?
Nein, also er hat sich, es ist ja überliefert, dass er einen Tag vor seinem Ableben noch bei einer Nationalratssitzung dabei war. Er wurde ja auch wieder in den Nationalrat gewählt. Es gibt doch noch eine große, bemerkenswerte Rede vom Seitz, wo er an die Alliierten appelliert, Österreich sozusagen das Selbstbestimmungsrecht endlich einzuräumen und darauf zu verzichten, dass Gesetze, die im österreichischen Parlament beschlossen werden, noch einer Bestätigung durch die Alliierten bedürfen. Dagegen hat er sich sehr gewehrt und viele Analysten sind der Meinung, dass diese Rede auch durchaus einen Beitrag dazu geleistet hat, dass Österreich relativ bald danach auch Gesetze selbstständig beschließen konnte.
Aber das heißt, Karl Seitz war eigentlich immer für die Menschen da. Ich glaube, es gibt auch ein Zitat, wo er als Lehrer gesagt hat, man soll die Kinder und die Jugendlichen oder die Menschen, die Bürger wie Menschen behandeln und nicht wie Akte, oder?
Ja, das war,
wenn ich das jetzt richtig zitiere.
Das war ein schönes Zitat anlässlich seines Amtsantritts als Wiener Bürgermeister, wo er eben gesagt hat, der Bürger möchte als Mensch und nicht als Akt behandelt werden. Und eine zweite schöne Geschichte gibt's, dass bei der Einstellung oder bei einer Feierlichkeit, nachdem er Wiener Bürgermeister geworden ist, halt viele Beamte mit einer roten Nelke aufgetreten sind und der Seitz hat sich hingestellt und gesagt, das kann ich nicht dulden. Wir sind hier für alle Wienerinnen und Wiener da und hier hat Parteipolitik nichts verloren.
Das heißt, der Mensch ist bei ihm immer im Vordergrund gestanden?
Ich würde das schon so sehen. Also ein wenig polemisch überspitzter Vergleich zu heute, aber wir stehen hier in einer riesigen Anlage. Also sozusagen, was für enorme Megaprojekte für die Gemeinschaft geschaffen wurden und wie wenig viele dieser Menschen für sich selbst wollten. Heute hat man den Eindruck, es ist manchmal ein bisschen umgekehrt. Es gibt ja auch noch ein schönes Zitat aus seinem Testament. Nachdem seine Wohnung in der Rathausstraße zerbombt wurde, hat er de facto nichts gehabt, was er vererben konnte. Mhm. Er hat selber keine Kinder gehabt, aber seinen Neffen hätte er gern was vererbt und hat aber nichts gehabt und schreibt halt ins Testament rein, dass er sich mehr oder weniger entschuldigt, dass er ihnen nichts hinterlassen kann, weil seine Wohnung, sein Bücherschatz ist verloren gegangen. Und es ist ihm auch klar, dass das Wenige ist, was er jetzt da hinterlassen kann. Aber er war von Anbeginn seiner politischen Tätigkeit der Überzeugung, dass ein Politiker kein Vermögen erwerben darf. Und es ist überliefert, dass er, weiß ich nicht, ich glaube 6.000 Schilling war sein Vermögen zum Ableben. Das war 1950 sicher mehr, als man, wenn man es heute umrechnet, aber für jemanden, der jahrzehntelang in den höchsten politischen Ämtern der Republik und der Stadt Wien war, ist es sehr bescheiden.
Gibt es noch Nachfahren von Karl Seitz, die heute noch leben?
Ja, also keine direkten, weil er keine eigenen Kinder hatte. Aber es war, hat mich sehr gefreut, bei der Buchpräsentation am 4. September ein Enkel seiner Schwester.
Also haben Sie den schon vorher gekannt oder erst kennengelernt bei der Buchpräsentation?
Wir haben uns schon vor ein, zwei Jahren einmal in Wien kennengelernt. Der Gunnar Bohlin, selber auch ein Buchautor. Die Kinder des Hofjuweliers hat er geschrieben, wo auch der Seitz vorkommt. Mhm. Und die Maria Bohlin, geborene Seitz, also die Schwester von Karl, hat einen schwedischen Juwelier geheiratet, der auch lange in Moskau gelebt und gearbeitet hat. Und das war auch einer der Gründe, warum Seitz immer sehr gute Kontakte und Verbindungen nach Schweden und nach Stockholm gepflegt hat. Und weil Sie angesprochen haben, Stockholm, es gibt eben ein paar schöne Fotos auch mit dem alten Karl Seitz und dem jungen Bruno Kreisky, okay, aus Stockholm.
Dann würde ich vorschlagen, bevor wir jetzt ganz fertig sind, wenn Sie noch kurz Zeit haben, es gibt einen Schaukasten, den wir vorher gesehen haben, da sind noch ein paar Fotos vom Karl Seitz drinnen. Was mich interessiert, haben dann der Nachkomme, hat er dann das Buch gelesen oder hat er eins gekriegt?
Natürlich.
Hat er eins gekauft?
Natürlich. Ja. Er hat, vielleicht hat er sich auch eins gekauft, aber er hat auf jeden Fall eines gekriegt. Ja. Und ich habe auch ein schönes Foto gefunden, wo eben der Karl mit seiner Schwester, der Maria, und dem Bruno Kreisky im Hintergrund in Stockholm fotografiert wurden. Und das habe ich ihm vergrößert, gerahmt und als Präsent nach Stockholm mitgegeben.
Sehr schön. Kann der Deutsch oder wird das Buch dann übersetzt? Oder?
Ja, das ist eine schöne Frage, ob das Buch übersetzt wird. Ich würde es mir sehr wünschen, ich hoffe es. Bis jetzt habe ich davon noch nichts gehört. Mhm. Am liebsten wäre mir die Netflix-Verfilmung.
Okay. Mit Ihnen als Regisseur oder nein. Drehbuchautor?
Nein, ich habe das Buch geschrieben.
Wer soll den Karl Seitz dann spielen? Ich überlege gerade so, jetzt Leute, die wenig Haare haben. Bruce Willis geht, glaube ich, nicht mehr. Jul Brünner gibt es auch nicht mehr. Aber man kann ja auch Haare abrasieren. Gibt es einen Lieblingsschauspieler? Anthony Hopkins vielleicht?
Ja, Anthony Hopkins sicher eher als Bruce Willis. Absolut. Nein, so weit, das war ja natürlich eher ein Scherz.
Ja, mit ja. Nein, nee. War auch so gemein.
Hab ich's noch nicht durchgedacht.
Gibt es da eine Anekdote oder Geschichte, wie er vielleicht hier war, in der Gartenstadt Jedelsee?
Naja, es gibt die sehr berührenden Fotos, die gemacht wurden nach seiner Rückkehr, wo er hier auch in der Gartenstadt in Floridsdorf, er hat zu Floridsdorf ja immer eine ganz besondere Beziehung gehabt und de facto seine politische Karriere auch in Floridsdorf begonnen.
Warum eigentlich, wenn er in der Rathausstraße gewohnt hat oder war er vor in der Jugend eher hier?
Das war ja früher.
Viel später also, dann die
Rathausstraße. Floridsdorf hat ja damals noch zu Niederösterreich gehört und wir reden jetzt von den Reichsratswahlen am 14. Januar 1901. Also sozusagen, wir befinden uns noch in der Monarchie und es gilt das Kurienwahlrecht und der Seitz ist als junger Lehrer am Abend, Nachmittag in den Zug gestiegen, ist irgendwo rausgefahren nach Lahn der Theier oder in diesem Wahlbezirk, hat dort Versammlungen abgehalten und ist meistens mit dem ersten Milchzug in der Früh wieder zurück, um seinem Beruf als Lehrer nachgehen zu können. Da haben einige sicher nur darauf gewartet, dass er sich irgendwelche Verfehlungen zu Schulden kommen lässt, damit man ihn feuern kann. Also das waren ganz schwierige Verhältnisse, aber er hat eben zur großen Überraschung aller diesen Wahlsieg hier in Floridsdorf davongetragen und ist damit der erste sozialdemokratische Abgeordnete geworden, der über diese dritte Kurie ein Mandat im Reichsrat erzielt hat.
Wahnsinn. Okay, dann schauen wir jetzt noch zu den Bildkasten oder Schaukasten.
Ihnen auch durchgehen, wir kommen dort auch.
Sehen Sie sich dann so ein bisschen als historischen Geschichtenerzähler? Oder?
Ja, das gefällt mir ganz gut.
Warum glauben Sie, ist eigentlich vor Ihnen jetzt, es gibt schon andere Karl-Seitz-Biografien, aber niemanden so umfangreich gelungen, sein Leben zu beleuchten?
Das ist den anderen zweifellos auch gelungen. Vielleicht ist es diesbezüglich sogar ein Vorteil, kein Historiker zu sein.
Weil man einen anderen Blickwinkel hat auf die Dinge?
Weil ich mir eine saloppere Schreibweise ganz einfach herausnehme. Ich bin nicht gezwungen, es wissenschaftlich wasserfest darzustellen und zu machen. Ich habe mich zwar sehr bemüht, das zu tun, und ich habe mich auch fest an die Ergebnisse meiner Recherchen gehalten, aber hat doch einen Tonfall, der in einem rein wissenschaftlichen oder in einer rein wissenschaftlichen Biografie wahrscheinlich nicht möglich wäre.
Haben Sie da, bevor das jetzt zum Verlag gegangen ist, ich meine, das noch irgendwem gegeben, irgendeinem Historiker, und sagt, schaut's drüber? Oder?
Ja, natürlich.
Muss man da den wissenschaftlichen Faktencheck, ich meine, Sie haben das wahrscheinlich eh super recherchiert, aber das ist, da gibt man das dann noch, wenn man sagt, okay, passt das wirklich alles so?
Absolut. Also ich hatte das Glück, dass der Dr. Ludwig Adamowitsch sozusagen als Lektor für den Herrn Bundespräsidenten sich das ein bisschen durchgelesen hat und mich auch auf ein paar Dinge hingewiesen hat. Ich habe es ein paar Historikern zum Lesen gegeben. Und trotzdem ich war vor ein paar Tagen in Floridsdorf bei einer Lesung und ein Herr kommt auf mich zu und macht mich auf einen Fehler aufmerksam. Also trotzdem sind kleine Fehler drin. Aber Gott sei Dank wirklich nur Kleinigkeiten. Und
den verraten wir jetzt nicht.
Doch, den können wir gerne verraten. Ich habe den Herrn Thälmann zum Vorsitzenden der Deutschen Kommunistischen Partei gemacht und der war aber, glaube ich, nur Fraktionsvorsitzender.
Das heißt, das wird jetzt außer wirklichen Experten im Lesen niemanden wirklich so auffallen wahrscheinlich. So, aber so natürlich ärgert das einen dann schon, wenn man es hört.
Die Leute, die sich auskennen, ich glaube, es war übrigens der Herr Törgler und nicht der Herr Thälmann. Der Herr Törgler, den habe ich zum Vorsitzenden gemacht. Egal, es ist eine Kleinigkeit, die am Gehalt des Buches nichts ändert.
Das finden wir auch. Mir ist es auch nicht aufgefallen, aber ich bin jetzt auch nicht so ein totaler Experte, nur ein bisschen. So, wir verlassen jetzt fast den Karl-Seitz-Hof, zumindest den Innenhof. Noch nicht ganz.
Wenn wir zum Schaukasten wollen, müssen wir darüber gehen. Da okay. Ist übrigens, das ist die ehemalige
Tanzschule.
Das ist schon auch beeindruckend, was da alles mit reingeplant wurde, von Kindergärten, Wäschereien, Tanzschulen.
Auch die Stiegeneingänge sind so liebevoll verziert. Wahnsinn. Also das ist ja schon allein jeder Eingang fast ein Kunstwerk. Es gibt ja auch viele Menschen, die nach Wien kommen, um sich das anzuschauen. Also
absolut. Also Wien war in der Zwischenkriegszeit die größte Stadt der Welt unter sozialdemokratischer Regierung. Und es gab viele, die haben sich die Ergebnisse dieses Experiments auch hier angeschaut und waren sehr beeindruckt.
Wir gehen jetzt da vorbei an der Trafik, an den Menschen, an den Autos. Hier gibt es einen Schaukasten und das Karl-Seitz-Zentrum. Ein Karl-Seitz-Zentrum. Und vor dem Karl-Seitz-Zentrum gibt es einen Schaukasten. Da sind wir vorher schon vorbeigegangen. Mit schönen Fotos vom Karl-Seitz im Karl-Seitz-Hof.
Genau. Wenn wir einmal nicht mehr sind, werden diese Steine für uns sprechen. Das hat der Seitz anlässlich der Einweihung des Karl-Marx-Hofs gesagt. Und ist doch ein, finde ich, sehr starkes Zitat.
Dieses Zitat muss ich kurz unterbrechen. Dieses Zitat findet man auf einem Baustein vor unserem Service Center in der Rosa-Fischer-Gasse.
Und da ist eine eigentlich ganz schöner Querschnitt von Seitz-Fotos. Da einmal als junger Lehrer, als junger
Positives und auch Negatives.
In der Lehrerbildungsanstalt in St. Pölten. Hier mit Abgeordneten von 1904 in Salzburg, mit dem Wilhelm Ellenbogen, Viktor Adler, Engelbert Pernersdorfer. Der Pernersdorfer war ein großer Unterstützer und Förderer von Karl Seitz, der ja dann auch Nachfolger von Pernersdorfer wurde.
Und hier noch Karl Seitz bei der Stimmabgabe zur Nationalratswahl 1949.
Da machen wir jetzt einen zeitlich großen Sprung. Da ist er, das ist 1949, das heißt, da ist er schon 80.
Das war ein Jahr vor seinem Tod.
Ja, das war wahrscheinlich sogar eher ein halbes Jahr vor seinem Tod, weil vermutlich war die Nationalratswahl da im Herbst und am 3. Februar 1950 ist er verstorben.
Und hier sieht man in ganz jungen Jahren schon wieder einen Sprung. 1907 Reichstagsabgeordneter Karl Seitz. Ist er da in Kärnten?
Vermutlich ist das ein Foto, das im Zuge seiner Kärntenurlaube am Mildstädter See in Döbriach aufgenommen wurde.
Hat er da noch Haare?
Ja.
Das heißt, wann hat er die Haare verloren? Das sage ich nur, weil wir beide nicht so viel haben. Also Sie nicht, ich nicht und der Herr Seitz nicht.
Am 15. April 1924. Ich weiß es nicht.
Okay, das ist jetzt wieder. Das müssen wir bestätigen noch historisch.
Apropos Haare, da sieht man ihn als, das ist ein Foto als Bürgermeister, da hat er schon sehr wenig Haar, muss man sagen. Das ist 1924. So gesehen ist das vielleicht sogar richtig, mit dem 15. April 1924.
Hier ist er 1923 mit zwei Damen unterwegs. War er auch, wenn man so sagt, ein Frauenmagnet?
Das war er schon. Er sagt von sich selber, ich habe die Künste und die Frauen geliebt und dafür habe ich auch ihre Liebe erhalten. Also er war ja zweimal verheiratet, rechts hier, also dieses Foto ist nicht von 1933, das betrifft...
23 steht da. Also nein, weiß nicht, da steht gar nichts.
Das Foto unten. Das ist ein Foto, das de facto hier aufgenommen wurde, in der Gartenstadt Jedlesee.
Woran erkennen Sie das? An den
ich weiß es, weil ich das Foto kenne und es gehört zu dem. Das war anlässlich seiner Rückkehr ein Besuch in der Gartenstadt. Also es ist praktisch dieselbe Generation wie dieses Foto. Und rechts sieht man hier die Emma Seitz, geborene Seidel, die Tochter von der Amalie Seidel, die beiden unter den ersten 7, 9 sozialdemokratischen Abgeordneten in der Ersten Republik war. Also der Seitz war sowohl ein Pazifist als auch ein Feminist, hat sich sehr für die Gleichberechtigung der Frau eingesetzt, war ein Vorkämpfer für das Frauenwahlrecht und für einen Mann, Jahrgang 1869, unglaublich modern.
Wollte ich gerade sagen, das war in der Zeit sicher nicht State of the Art.
War sicher nicht mehrheitsfähig. Heute sagt man locker, ja, ich bin ein Pazifist, ich bin ein Feminist. Damals hat man sich damit, glaube ich, ganz ordentlich in den Windkanal gestellt und auch sicher eine Minderheitenposition vertreten damit.
Lieber Herr Spritzendorfer, ich sage vielen lieben Dank, dass Sie heute hergekommen sind in den Karl-Seitz-Hof. Hat er hier, eine allerletzte Frage noch wie Columbo, hat er hier in der Nähe gewohnt eigentlich?
Nein, hat er nicht. Es gibt viele Wohnorte vom Seitz. Der wichtigste ist sicher die Rathausstraße 13. Seine letzten Jahre hat er im 19. Bezirk im Himmel, in der Himmelstraße gewohnt. Dort gibt es auch eine Gedenktafel, die an ihn erinnert. Und dann war er in der Burggasse, am Lerchenfelder Gürtel, in der Schönbrunner Straße oder lang gewohnt. Schönbrunner Straße 117, da gibt es noch eine lustige Anekdote, weil der Kreisky hat ja gewohnt auf 122 Schönbrunner Straße, also die waren praktisch Nachbarn. Und als ganz junger Bub hat der Seitz offensichtlich einmal den jungen Kreisky auf der Straße getroffen und hat gesagt, bist du der Bub vom reichen Kreisky oder vom gescheiten Kreisky? Man weiß nicht, ob das stimmt.
Und was hat er geantwortet?
Naja, da habe ich letztens mit Herrn Professor Radkolb darüber gesprochen und er war dann doch der Sohn des gescheiten Kreisky.
Vielen lieben Dank, was für ein Schlusswort. Dankeschön fürs Kommen heute und auch vielen lieben Dank für das gute und wichtige Buch, das Sie geschrieben haben. Wo geht's jetzt hin? Wieder ins Waldviertel?
Nein, ich habe noch ein paar Termine in Wien. Ich genieße das immer sehr, wenn ich da bin, aber dann geht's auch wieder zurück ins Waldviertel. Ja.
Dann vielen lieben Dank und viel Spaß heute noch in Wien und dann im Waldviertel.
Vielen Dank, danke für das angenehme Gespräch.
Gute Geschichten sind die halbe Miete. Das Leben im Gemeindebau. Der Wiener Wohnen Podcast. Mit Markus Egger.